Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Willkommen zur nächsten Folge des Sportphysio Talk Podcast, der Podcast rund um die Sportphysiotherapie. Heute geht's weiter in der Kreuzbandriss-Serie und zwar die Phasen 3 bis 5, sozusagen der Weg zurück zum Sport. In den Phasen wird's spannend, das Training wird nämlich viel spezifischer, komplexer und einfach ja sportartspezifisch. Ich spreche mit euch über Testungen, um diese Fortschritte auch zu überprüfen. Wir beleuchten so ein wenig die Bedeutung von sportartspezifischen Übungen bis hin zum Einstieg ins Mannschaftstraining oder eben die Rückkehr in die Sportart. Eins bleibt dabei aber immer zentral und das ist einfach, dass alles unter Berücksichtigung von dieser Ligamentisierung geschieht, die wir in der letzten Folge auch ganz genau besprochen haben. Denn auch in den kommenden Phasen ist das Kreuzband noch mitten in diesem Umbauprozess und benötigt eben gezielte, aber eben auch kontrollierte Belastung. Zum Schluss werfen wir dann noch einen kleinen Blick in Richtung Kreuzbandprävention. Wie realistisch ist es, Kreuzbandverletzungen überhaupt zu verhindern? Und wie kann der Sportphysiotherapeut oder die Sportphysiotherapeutin diese Risiken vielleicht sogar frühzeitig erkennen? Viel Spaß mit Folge 76. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich die Zeit nehmen. Es ist die letzte Folge diesen Jahres, um ja schon etwas Wichtiges zu sagen. Und zwar für mich war dieses Jahr auch wieder ein kleiner Meilenstein, denn es ist mittlerweile das dritte Jahr, in dem dieser Podcast auch läuft. Ich hätte mir Anfang 2022 eigentlich niemals ausmalen können, dass der Podcast so wachsen wird. Mittlerweile erreicht er mehrere Tausende Abonnenten und Abonnentinnen. Jede Folge hat eine Reichweite, die über die Landesgrenzen auch hinausgeht und das alles, obwohl ich auch nicht täglich Content in den sozialen Netzwerken poste, sozusagen all in gehe, einfach ja, weil mir die Zeit dafür fehlt und ich auch gar nicht mehr der Typ bin, der dafür ständig online ist. Jetzt werden sich vielleicht viele vermutlich denken, der Depp, nur so kann er doch Reichweite erzielen. Ja, mir geht es da gar nicht so viel darum. Mir ist es wirklich wichtig und das war auch von Anfang an darauf konzentriert, meine Leidenschaft zu teilen und euch ehrliche und wertvolle Inhalte zu bieten, die mir sozusagen in meiner täglichen Arbeit als Sportphysiotherapeut auch unterkommen. Und deshalb jetzt an dieser Stelle ein wirklich riesengroßes Dankeschön an euch. Die ganzen unzähligen Downloads, das regelmäßige Einschalten und Hören der Folgen und vor allem das ehrliche und positive Feedback bedeutet mir wirklich unglaublich viel. Es zeigt mir immer wieder, dass die Arbeit, die ich da jetzt reinstecke in den Podcast, nicht nur ankommt, sondern auch einen echten Mehrwert bietet. Das freut mich wirklich. An der Stelle auch ein besonderer Dank an meine großartigen Gäste, die sich immer die Zeit nehmen, ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Perspektiven mit mir und euch zu teilen. Ich finde, das bereichert den Podcast enorm und ich schätze wirklich diese Bereitschaft und das Engagement wirklich, wirklich sehr. Und ja, viele Folgen wären wahrscheinlich nur halb so spannend und wertvoll ohne meinen Gästen. Also auch hier noch einmal ein großes Danke. Wie gesagt, es ist einfach unglaublich, wie dieser Podcast über die letzten 3 Jahre gewachsen ist. Und das ist alles nur möglich, weil ihr mit mir den Weg geht. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich freue mich schon drauf, euch im nächsten Jahr wieder spannende Themen, interessante Gespräche und inspirierende Gäste präsentieren zu dürfen. Jetzt aber genug der Worte. Alles Gute für 2025 und lasst uns loslegen mit der heutigen Folge. Ja, der Return-to-Run-Test wurde positiv absolviert. Wenn man da noch etwaige Defizite erkannt hat, dann kann man die sehr gut in die nächste Phase einbauen sozusagen. Das ist dann die Phase 3, da reden wir so von ungefähr 3. bis 6. Monat nach der Operation. Da geht es dann ganz, also das große Ziel ist da einfach Return-to-Sport. Hat jetzt natürlich unterschiedliche Definitionen, ganz einfach, weil vielleicht ein Handballer, ein Fußballer, ein Basketballerin mehr dann braucht noch als vielleicht ein Marathonläufer, der sich irgendwie in der Offseason sein Kreuzband gerissen hat bei irgendwelchen, was auch immer, Sportarten, wo das vorkommen kann. Und deshalb muss man das natürlich dann auch immer ab da differenziert auch betrachten. Deshalb hier geht es eben ganz klar darum, sportartspezifisch dann schon zum Trainieren. Das heißt, ab dem dritten Monat in der Regel ist es natürlich, meine Ausnahme bestätigen die Regel, aber grundsätzlich in der Regel ist es ja so, dass ab dem dritten Monat oder mit Ende der Phase 2, wenn dieser Return-to-Run-Test absolviert worden ist, dass meistens diese pathobiologischen Anzeichen, also Schwellung, Beweglichkeitseinschränkung, was auch immer, dass die eigentlich schon alle weg sind und das Knie sozusagen reizfrei ist und all diese Belastungen, die jetzt vermehrt auch kommen durch das Laufen und das höhere Krafttraining, auch wirklich gut tolerieren können. Das heißt, es gibt da in der Regel dann jetzt aus physiotherapeutischer Sicht vielleicht an der Liege gar nicht mehr allzu viel zum Tun, um dieses Kreuzband auch oder dieses Kniegelenk zu therapieren. Natürlich braucht es in allen Phasen immer wieder diese Einheiten auf der Liege, diese Hands-on-Therapieeinheiten sozusagen, einfach um zu schauen, okay, wie fühlt sich das Gewebe an? Braucht es vielleicht doch, weil einfach vermehrt Reize waren und das Kniegelenk vielleicht ein wenig darauf reagiert hat, braucht es da vielleicht einfach wieder Kapseltechniken oder detonisierende Maßnahmen, was auch immer. Also natürlich, das fällt nicht weg, aber im Grunde geht es da ab der Phase 3 dann wirklich um Training. Das heißt, da sind wir mitten in der Trainingstherapie drinnen und da geht es dann einfach, wie gesagt, weiterhin um Kraftaufbau im Sinne von Maximalkrafttraining, also bis hin zu Maximalkrafttraining, Hypertrophietraining, das heißt Aufbau von Muskelmasse und Steigerung der Kraft, um das Knie sozusagen stabil muskulär zu unterstützen. Das heißt, man arbeitet sich da diese Kraftpyramide, nach welcher man auch immer arbeitet, ich habe das eh schon erwähnt, sozusagen immer mehr zur Spitze nach oben, wo es um diese Maximalkraft geht, eben alles mitnehmen, was auf dem Weg ist, Wiederholungsmethoden, Hypertrophie-Methoden. Also wie gesagt, da gibt es dem jetzt eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Natürlich immer noch unter der Prämisse, letzte Folge ging ja ganz stark darum, diese Ligamentisierung in Phase 3 ist auch da. Das ist natürlich der fortgeschrittene Umbauprozess des Transplants. Das heißt, theoretisch geht es da immer mehr nach oben, mehr immer in ein ligamentäres, bandartiges Gewebe. Das heißt, diese Kollagenreorganisation, die beginnt, aber es ist immer noch weiterhin eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit da. Das heißt, es braucht weiterhin einen gut strukturierten, moderaten Belastungsaufbau eben von Kraft und Stabilität, ohne das Transplant jetzt auch irgendwie zu überlasten. Wie gesagt, Reize, dosierter, kontrollierter, bewusster Stress ist okay auf das Band, aber es soll eben nicht in irgendeiner Weise zu sehr überlasten, denn auch in der Phase 3, 3. bis 6. Monat ist die Ligamentisierung noch nicht so abgeschlossen oder noch nicht so weit fortgeschritten, dass es da einfach auch schon alle Belastungen standhält sozusagen. Zum Krafttraining selber muss man eigentlich sagen, dass irgendwie im Laufe der Jahre habe ich jetzt gemerkt, natürlich, es gibt die klassische Sportwissenschaft, das heißt, wir haben hier Krafttrainingsmethoden, die sich bewährt haben, die einfach wissenschaftlich erforscht sind und so weiter und so fort. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass jeder Sportler oder jede Sportlerin unterschiedlich auf Reize auch reagiert, was das Krafttraining betrifft. Das heißt, der oder die eine hypertrophiert sehr stark bei Übungen, die eine maximale Ermüdung zum Beispiel haben. Der andere dann aber eher wieder mehr, wenn eine lange Time Under Tension da ist. Der andere mehr, wenn ganz viele Umfänge da sind. Das heißt, hohe Satzzahl, so 6 bis 7 Sätze mit 10 Wiederholungen, wo du dann im Gesamten vielleicht 70 Wiederholungen auch machst. Ja. Das heißt, da sind einfach so ganz viele Unterschiede, wo es auch so ein bisschen in der Phase dann wo man ja Fingerspitzengefühl braucht, welche Methode für den oder die Sportlerin dann auch die richtige ist sozusagen, weil es geht nicht immer das Schema F über alle drüber und da kommt man dann eben in der Phase richtig gut drauf, weil da, wie gesagt, ab dem dritten Monat, man kann dann höhere Belastungen machen und da sieht man dann eh, wie der oder diejenige darauf adaptiert, wenn man diese Trainingsmethode nimmt, für die man sich da jetzt entschieden hat, ja. Das heißt, hier geht es einfach ganz viel darum zu schauen, okay, welche Krafttrainingsmethode oder wenn wir jetzt zum Beispiel über Hypertrophie reden, welche braucht der oder die Sportlerin in der Phase ganz gut. Übungstechnisch natürlich, da bieten sich noch immer alle klassischen Übungen an, sei es jetzt mit Kniebeugen, Bulgarian Split Squats, Beinpresse, Romanian Deadlifts. Also da kann man sich krafttechnisch wirklich gut austoben natürlich für Richtung Maximalkraft denkend, eher dann natürlich mit Übungen arbeiten, die natürlich jetzt auch dieses klassische Krafttraining sind, also jetzt mit Kniebeugen, mit Deadlifts, wenn es von den Armen möglich ist, Bulgarian Split Squats und so weiter. Also wie gesagt, da gibt es jetzt die komplexeren Übungen, fallen da dann vielleicht weg, sondern da reduziert man sich dann einfach auf diese Grundübungen, die da einfach gut für sich für ein Maximalkrafttraining auch anbieten, wo es dann in weiterer Folge natürlich auch die Testungen dafür dann noch gibt. Was auch da bei mir zumindest in Phase 3 ab dem dritten Monat dann immer mehr in den Trainingsplan auch eingebaut sind einfach seitliche Kräftigungen. Das heißt, war davor natürlich auch schon da, aber da vielleicht eher expliziter auf die Ab- und Adduktoren. Und da geht es mir jetzt dann aber einfach vermehrt auch Kraft in diese laterale Stabilität zu bringen. Sei es jetzt mit Side-Lunches, sei es mit seitlichen Step-Ups mit Gewicht. Ja. Also all solche Dinge spielen da dann einfach auch eine große Rolle, damit man einfach auf mehreren Ebenen jetzt arbeitet. Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, bei mir sind die ersten Phase 1 und 2 eher Sagittalebene sozusagen, auch natürlich mit seitlichen Komponenten dabei, aber noch nicht so intensiv, wie es dann ab der Phase 3 dann einfach losgeht. Das heißt, es gibt auch bei mir immer einen Übungsblock dabei, der einfach viel mehr dynamische Übungen mit dabei hat. Das heißt, vom Krafttraining, aber auch von Koordinationsleiter, solche Dinge kommen da einfach ganz schon in den Übungsplan auch rein. Ausfallschritte in verschiedene Richtungen mit Oberkörper, Rotationen und so weiter und so fort. Trotzdem immer wichtig, diese dynamischen Elemente stets unter der Berücksichtigung des Umbauprozesses, des Transplants, das heißt keine Überforderung durch zu komplexe oder zu multidirektionale Bewegungen, das Ganze. Hab's eingangs schon erwähnt, sportartspezifische Anforderungen definitiv auf allen Ebenen, das heißt im Kraftbereich, im Stabilitätsbereich, was auch die Technik sozusagen. Also man kann da natürlich gerne auch schon mit dem Sportgerät auch wieder arbeiten in der Phase, ja, dass man einfach dem oder der Sportlerin ja auch wieder das Gefühl zurückgibt, okay, sie ist wieder in ihrem Sport dabei und da kann man natürlich sich mit unterschiedlichen Sachen austoben, sei es jetzt mit Handballwürfen, sei es jetzt mit Bässen und so weiter, alles wie gesagt kontrolliert. Ist da einfach eine ganz gute Herangehensweise, wenn man das ab der Phase dann einfach immer mehr diese Reize auch setzt. Man kann natürlich immer mehr auch vom Stabilitätstraining, habe das ja auch erwähnt, dass es am Anfang noch nicht zu schnell sein soll, das darf in der Phase dann natürlich gesteigert werden. Das heißt, hier geht es einfach darum, auch mit Reizen von instabilen Untergründen einfach auch etwas mehr Bewegung reinzubringen, Koordinationstraining, wie gesagt, mit externen Reizen, Fokus auf korrekte Bewegungsmuster und ja, die es im Sport vielleicht auch braucht. Dann in weiterer Folge natürlich das Sprungtraining intensivieren. Das heißt, da geht es jetzt weiter in Richtung Single Hop for Distance, den wollen wir uns damit erarbeiten, aber auch beidbeinige Sprünge mit kontrollierter Landung, Drop-Jumps sozusagen, immer schauen auf eine Symmetrie und eine saubere Technik, das ist immer da in der Phase auch noch oberste Priorität. Und das sind eigentlich so auf den Ebenen, was Kraft, Stabilität, jetzt einmal so die großen Punkte. Grundlagenausdauertraining ist mir da auch wichtig, dass man da jetzt auch versucht, sozusagen parallel die Ausdauer auch zu trainieren. Gerne mit Laufen, gerne aber auch immer noch am Ergometer, wenn vielleicht am Tag davor ein Maximalkrafttraining gesetzt worden ist und der oder die vielleicht ein bisschen einen Reiz spürt von der Belastungssteigerung, was immer möglich ist und auch immer auftreten darf. Es soll nur nicht länger als 24 Stunden da sein, irgendwelche Anzeichen. Das heißt, hier geht es mir eben darum, Grundlagenausdauer eigentlich zu trainieren. Das heißt, dass man da einfach auch die motorische Grundeigenschaft sozusagen mitnimmt, also dieses Ausdauertraining, dieses Grundlagentraining, dass das einfach auch dabei ist, dass man auf das nicht vergisst, weil, wie gesagt, das Ziel ist Return to Sport. Wir wollen dann im 6. Monat auch wieder einsteigen und wenn der oder die dann einfach eine Ausdauer hat wie ein 100-Meter-Sprinter vielleicht, dann wäre das jetzt auch nicht ideal. Das heißt, hier auf jeden Fall im Grundlagenausdauerbereich auch arbeiten, das Ganze. Und in der Phase, meiner Meinung nach, die größte Herausforderung ist eben das Erreichen dieser Maximalkraftwerte auch. Das ist jetzt, und da unterscheidet sich definitiv so auch die Arbeit zwischen Profi und Amateur, weil ein Profi schafft oft sehr gute Maximalkraftwerte, der Profi hat die Zeit dafür. Der Profi hat es vielleicht davor schon einmal gemacht und was auch ganz wichtig ist, der Profi hat auch genug Zeit für die Recovery. Das heißt, er hat dann eben seine 2 Stunden, 3 Stunden Training am Tag, dann noch 1-2 Stunden Physio und dann nutzt er noch irgendwelche Recovery-Programme, die es dann vielleicht auch in einem Vereinssetting gibt oder wie auch immer. Im Gegensatz zum Amateur, der schafft einfach oft dann nicht diese hohen Anforderungen eines Maximalkraftstrainings mit dem 6. Monat vielleicht dann auch zu erfüllen. Warum? Der hat vielleicht einen 40-Stunden-Job oder ein Studium oder sogar ein Mix aus beiden. Der hat vielleicht oder die hat vielleicht noch nie zuvor so intensiv Krafttraining auch trainiert. Und wie eben erwähnt, der Amateur macht das vielleicht oft um 17 Uhr nach der Arbeit, dann geht er nach Hause, versucht dann noch sein Abendessen zu organisieren und 2 Stunden später geht er schlafen und Zeit für Black Roll, Zeit für Recovery Boots, Zeit für Kältebecken, Zeit für Massage, Sauna, was auch immer es jeder mag in seiner Regeneration, das ist dann einfach nicht da und das sind einfach die großen Herausforderungen, die man dann noch hat, wenn man jetzt nicht im Profisport-Setting arbeitet, wo man jeden Schritt überwachen kann, jede Einheit planen kann. Das heißt, man muss da einfach seine Vorstellungen runterbrechen auf die Möglichkeiten des Patienten oder des Sportlers, Sportlerin. Und das heißt dann einfach auch vielleicht, dass der Transfer vielleicht oft früher kommt, dass man da gar nicht bis an diese Maximalkraftwerte herankommt, weil einfach die Zeit dann zu lang wäre und man 7, 8, 9 Monate braucht, um das zu erreichen, wo der oder die vielleicht dann auch in einem Amateurbereich neben einem 40-Stunden-Job dann auch schon wieder den Sport machen kann und möchte auch. Ja. Das heißt, hier ist, ja, das ist ganz viel Fingerspitzengefühl, um zu merken, okay, kommt der dorthin mit seinen Möglichkeiten oder müssen wir einfach sagen, okay, wir werden nicht diese One-Repetition-Maximum schaffen, sondern wir müssen uns vielleicht etwaige Rechenmethoden hernehmen, Berechnungen, die das uns einen Wert geben, um damit dann in Richtung Schnellkraft- und Explosivkrafttraining auch zu denken, weil das darf ja auch nicht zu kurz kommen und das wollen wir ja dann eigentlich ab dem 6. Monat dann priorisieren sozusagen. Und wenn wir dann im 6., 7. Monat aber immer noch das Ziel verfolgen, wir müssen mit der Maximalkraft erreichen, der muss sein 1,8-faches Körpergewicht oder so weiter einmal zumindest schaffen, dann technisch natürlich auch gut, ja, dann kann das einfach ein ziemlich langer Weg sein und das kann frustrierend sein, wenn der oder die dort nicht hinkommt und da muss man dann einfach ehrlicherweise sagen, okay, unter den Umständen ist es einfach nicht möglich, dass wir diese hohe Last dann noch schaffen, die vielleicht ein Return-to-Sport-Protokoll vorgibt, das 1,8-fache Squat deines Körpergewichtes. Ja. Und da, wie gesagt, da ist einfach viel Erfahrung, damit man den auch nicht zu lange in der Reha hält, wenn der das erst nach 9 Monaten schon schafft und dann muss er im 9. Monat dann noch einmal Explosivkraft und Plyometrie und Dehnungsverkürzungszyklus machen, dann macht er über ein Jahr Reha und könnte aber wahrscheinlich eigentlich schon spielen, wenn man seine Werte oder seinen Transfer einfach früher und besser periodisiert hat, weil es vielleicht einfach ohnehin reicht und man dieses One-Repetition-Maximum dann vielleicht auch gar nicht benötigt, um auf der anderen Seite der Pyramide dann auch arbeiten zu können. Deshalb zusammenfassend nicht festnageln und sagen, wir müssen das erreichen und vergessen, aber dass es auch noch andere Dinge gibt, die da ganz wichtig sind. Return-to-Sport-Test-Protokoll, wir haben es eh schon gesagt, was schaue ich mir da an? Also wie gesagt, sollte es in den vorangegangenen Testprotokollen irgendwelche Auffälligkeiten gegeben haben, dann schaue ich mir gerne diese Sachen auch noch einmal an, also auch eine passive Testung von Beweglichkeit, Schmerz, Schwellung, Stabilität, Lachmann-Schublade, wie sich der anfühlt. Gerne auch eine Umfangmessung. Wir wissen jetzt, hat jetzt nicht so viel Aussagekraft. Das einzige Ding ist immer, wenn der oder die Sportlerin zu einem Arzt oder zu seiner Operateurin zur Kontrolle geht, dann ist eigentlich der Satz oder die zwei Sätze, die man oft mal hört, ist, Streckung muss noch besser werden und man sieht noch den Unterschied zur Muskulatur. Es muss noch mehr Muskelaufbau gemacht werden, der muss noch so groß werden wie der andere. Ja, definitiv, das Optische spielt eine Rolle, aber da gibt es einen schönen Vergleich aus der Natur. Ihr alle kennt ein Straußenei, die sind ziemlich groß und jeder kennt auch ein Hühnerei sozusagen, also deutlich kleiner im Vergleich zu denen eines Straußeneis. Aber zerbrechlicher ist das Straußenei. Das wirkt vielleicht viel größer, schaut nach außen hin super aus. Jeder denkt sich, boah, das nehme ich, wie so oft. Aber es ist viel, viel von der Schale, viel dünner und viel, viel zerbrechlicher, weil der Embryo oder das Straußenbaby, je nachdem, dadurch viel mehr Sauerstoff bekommen kann, dadurch, dass das nicht so dick ist, die Wände. Und da, das ist für mich so ein schöner Vergleich aus der Natur. Nur weil ein Muskel groß ist, heißt das noch lange nicht, dass der super Kraftwerte erzielt. Ganz im Gegenteil, da ist es mir einfach wirklich wichtig und das kann man auch gut kommunizieren, wenn man eben mit irgendwelchen Kraftmessgeräten auch arbeitet, dass man sagt, ja, oder auch von der funktionellen Kraft, ja, der schafft aber diesen Single-Leg-Squat genauso, wie er es mit dem anderen schafft. Oder sogar besser, der schafft genau dieselben Kraftwerte, die für mich dann doch mehr Aussagekraft haben, weil es dann doch qualitativ mehr ist, als wie jetzt, okay, ich messe den Umfang ab und habe einen halben Zentimeter weniger oder bin mehr, aber der Muskel kann nichts leisten. Ja, und deshalb denke ich mir, Ausschauen ist nicht alles, sondern eher, es geht um die inneren Werte, wie so oft im Leben. Genau, das heißt, passive Testungen, wie bereits erwähnt, dann eben Testung der Kraft noch einmal. Hier schaue ich mir eben auch noch einmal mit Messgeräten an, Isometrie, isokinetisch von Hamstring, Quadrizeps, Wade. Dann aber auch One Repetition von Single Leg Press und dem Basic Squat auch. Da habe ich mich, wie gesagt, je nachdem, da sind wir wieder bei dieser Transfersache, das 1,2-fache, das 1,5-fache oder das 1,8-fache des Körpergewichtes sollte hier auch erreicht werden. Das muss man dann eben anpassen. Kraftausdauermäßigen Single-Leg-Squat, der unter natürlich Berücksichtigung der Becken-Beinachse und alles, was dazugehört, Single-Leg-Hip-Thrust, das sind einfach so Dinge, die man sich da anschaut. Ein Russian Bend-Over, wenn das eine Semiplastik ist. Dann aber auch natürlich funktionelle Testung, was einen Single-Leg-Step-Up zum Beispiel betrifft. Der war zwar schon in der vorigen Phase dabei, aber wenn es da noch Probleme gab, schaue ich mir da auch immer gern rückblickend das nochmal an, um das nochmal zu kontrollieren. Dann eben diesen Single-Leg-Hopfer-Distance, Single-Leg-Vertical-Jump, Side-Hop, Square-Hop-Test. Das sind die Sachen, die für mich jetzt dann einmal im sechsten Monat dabei sind. Ja. Jetzt sagen vielleicht viele, da ist kein Triple Hop dabei, da ist kein Crossover dabei. Ja, der kommt bei mir dann noch in der nächsten Phase dran, weil ich mir das dann mit der ganzen Explosivkraft-Sache dann da einfach noch besser erarbeiten kann und einfach auch ein besseres Gefühl dabei habe, wenn ich diese Testungen dann einfach auch erst mache, nachdem ich dieses Return-to-Sport-Protokoll positiv auch absolviert habe. Das ist eigentlich jetzt einmal zusammenfassend aus der Phase 3. Was man da sagen kann noch ist, dass ja im Vereinssetting dann oft sogar schon ab dem dritten Monat eben der Wechsel von Physio auf Fitnesstrainer, Athletiktrainer oder Reha-Trainer stattfindet, was meiner Meinung nach auch komplett sinnvoll ist, weil gerade im Verein sind ja auch noch die nicht verletzten Spieler zum Versorgen da. Das heißt, auch die tägliche Arbeit kann dann weiterlaufen. Da gibt es klare Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland, definitiv. Also in Österreich machen das weiterhin dann meistens die Sportphysios. Und da haben wir dann noch im Team meistens dann auch noch Masseure, die dann vielleicht die Sachen an der Liege machen für die Spieler, die nicht verletzt sind. Aber bei uns arbeiten da auch definitiv die Sportphysios dann auch weiter. In Deutschland ist das ja dann einfach Reha-Trainer. Ich habe das zu meiner Zeit, wie ich mal bei Schalke sein durfte, mal miterlebt, dass da eigentlich der Physio wirklich nur die Arbeit an der Liege macht und dann, sobald das Knie reizfrei sogar war, ging der Spieler sofort zum Reha-Trainer und hat mit denen dann das Kraftauftraining gemacht. Da ist natürlich ganz wichtig, dass der auch Wissen über Pathologien hat, auch die Umbauprozesse, da eben diese Ligamentisierung. Das heißt, da braucht es einfach ein sehr gutes Team, was miteinander arbeitet, nicht gegeneinander oder wo irgendwelche Egos mitspielen. Das heißt, da ist einfach ganz wichtig, ständige Rücksprache, falls der Reha-Trainer oder die Reha-Trainerin dieses Wissen noch nicht hat auf physiologischer Ebene, dass sie dann einfach auch mit dem Arzt, mit dem Physio da auch Rücksprache hält, glaube ich. Ansonsten macht das meiner Meinung nach definitiv viel Sinn im Vereinssetting. In der Praxis ist das natürlich nicht gang und gäbe, sondern da betreut man den oder die Sportlerin natürlich bis zum Einstieg auf dem Platz die ganze Zeit. Wie gesagt, unterschiedliche Settings, unterschiedliche Länder gibt es so in Deutschland, so in Österreich, so. Ja, das ist so der Weg. Ich glaube, da muss ja jeder für sich dann eh entscheiden, wie man das im Team macht oder in der Praxis stellt sich die Frage dann eh oft nicht. Genau, wenn dieser Return-to-Sport-Test geschafft ist, dann besagt das jetzt noch nicht, dass man Return-to-Sport ist, also gleich wieder in sein Mannschaftstraining oder was auch immer einsteigt. Nein, ganz im Gegenteil, da geht es einmal darum, am Platz wieder mehr zu machen, vielleicht schon Teile eines Mannschaftstrainings mitmacht, aber natürlich alles, wo noch kein Körperkontakt ist, alles, was man vielleicht eh ohnehin im Reha-Training auch schon gemacht hat, sei es jetzt mit leichten Pässen, mit Laufübungen, mit Koordinationsleiter und so weiter. Da ist aber der erste Schritt in Richtung Mannschaft wieder da, damit man sich einfach auch wieder an seine Sportart rangewöhnt. Dafür ist diese Titelung Return to Sport auch gedacht. Phase 4 ist dann ebenso ungefähr, kommt immer darauf an, 6. bis 8. Monat in etwa. Wie gesagt, da hat jeder seine eigene Einteilung. Vom Kreuzband her, das befindet sich da jetzt wirklich in dieser Konsolidierungsphase, das heißt, diese Kollagenfasern, beginnen sich zu organisieren, die werden stärker, die Belastung kann steigern, man kann all diese Punkte, also es wird einfach viel stabiler, wenn man bedenkt, dass ja natürlich, ich habe es eh gesagt, viele dann in dem Monat schon wieder spielen. Das Band ist, wie gesagt, nicht bei 100%, aber es ist natürlich weiterhin fortgeschritten. Ich bin da noch zurückhaltend, einfach aus dem Grund, weil ich da nichts riskieren möchte, anhand der Physiologie im Hintergrund. Aber wie gesagt, es wird in der Phase natürlich noch sportartspezifischer, es wird noch trainingstherapeutischer, diese Phase wird dann einfach sehr, sehr komplex, also komplexere Kombinationsübungen von mehrdimensionalen Bewegungen, Progression zu funktionellen Übungen, die einfach mehrere Muskelgruppen gleichzeitig fordern sozusagen. Wir gehen jetzt dann auch von der anderen Seite der Kraftpyramide, das heißt, wir rekrutieren jetzt sozusagen in Geschwindigkeit, das heißt Schnellkraft und Explosivkraft kommt, da sprechen wir dann so von 70 bis 75 und 30 bis 35% des Maximalkraftgewichtes, deshalb eben das Ziel, sich das auch zu erarbeiten, Übungen eben dann zu Schnellkraftentwicklungen mit Boxjumps, Medizinballwürfe, Squat-Jumps, was auch immer. Also da kann man sich dann einfach austoben, was dieses Schnellkrafttraining betrifft. Plyometrie ganz viel reinbringen. Auch Sprinttraining wird da immer mehr, eben diese sportartspezifischen Bewegungen, das heißt Therapie am Spielfeld, Einführung von spezifischen Bewegungsabfolgen wie jetzt Dribbling, Passübungen, alles natürlich, wie gesagt, noch ohne Gegner. Dann eben auch Rotationssprünge, das heißt Sprünge auf 180 Grad Drehung, 90 Grad Drehung, wo man gleich auch wieder weiterspringt, multidirektionelle Sprünge. Das heißt, hier im Krafttraining lege ich da aber auch noch einen großen Wert auf exzentrisches Bremsen. Warum? Auch mit höheren Lasten. Einfach um diese Kontrolle zu entwickeln, dass man diese Stopp-Bewegung dann auch hat, dieses Abbremsen, wie man es vielleicht auch auf einem Platz hat, wenn man einen Schritt setzt. Ja. Einfach, dass man diese Exzentrik kontrolliert abbremsen kann. Also es gibt ja dieses exzentrische Bremsen in der Kraftpyramide auch. Ich baue das da vielleicht einfach schon früher ein und hole mir die Elemente früher raus, einfach auch mit höheren Lasten, weil ich da einfach das Gefühl habe, das gibt den Sportler oder der Sportlerin noch so die extra Kontrolle über das Kniegelenk, wenn man das in unterschiedlichen Ausgangsstellungen macht. Ich mache das gern mit so einem Kniehub sozusagen oder so ein Hip Raise und dann landet man aus denen mit einer 50 Kilo Hantel hinten drauf und bremst das dann wirklich schön langsam ab. Und das finde ich einfach eine ganz nette Sache, die mir einfach wirklich gutes Feedback gegeben hat, dass der oder die Sportlerin das dann auch am Platz dann einfach viel mehr schneller Vertrauen auch wieder hat bei diesen schnellen Abstoppbewegungen. Weiters kommt da auch vermehrt bewusst gesetzter Valgusstress auf die Kniegelenke. Also damit das Kreuzband auch seine Funktion lernt weiter zu stabilisieren und eben diese Ligamentisierung auch zu gewährleisten und auch Richtung Abschluss bringen. Ich weiß, da hört man immer oft nach 7 Monaten, du musst deine Beinachse halten, du musst sie gerade halten, ja. Da kann ich echt nur sagen, schaut euch mal die Bewegungen in Sportarten an, wo man vermehrt Kreuzbandverletzungen auch auftreten, beziehungsweise allesamt, die haben alle einen hohen Valgusstress bei Dribbling etc. Und ich denke mir jetzt, kannst du jetzt auch nicht zu einem Steph Curry sagen, du bitte achte jetzt bei deinen Sidesteps oder bei deinen Stepbacks auf eine korrekte Beinachse, wenn du aus dem Dribbling kommst, da kannst du aber schnell zuschauen, wie denen seine Dreierquote den Bach runtergeht, weil das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wenn ich eine Sportartanalyse mache, dann sehe ich das ja auch, dass da einfach dieser Reiz kommt und den muss ich dann auch bewusst setzen. Natürlich, wir wollen ja bei einem Innenband, bringen wir das Innenband dann am Ende der Reha auch auf Stress und das müssen wir mit dem Kreuzband auch machen. Und nach einer gewissen Zeit ist das gut verheilt, das ist stabil, das heißt, von den Bohrkanälen ist es fest, es ist vom Transplant, der Kollagenumbau hat stattgefunden, ja, die Ausrichtung der Fasern wird immer besser und das können wir auch dann machen mit dem, wo das Band auch natürlich auch auf Zug kommt, um das noch besser und kräftiger zu machen, wie in allen anderen Gewebe wir es ja dann auch auf Zug bringen oder je nachdem, was der physiologische Reiz ist. Das heißt, traut euch da auch ruhig kontrolliert in so einen Valgusstress auch zu gehen, um da bewusst auch Reize auf das Kreuzband zu setzen. Ja, wie gesagt, alles kontrolliert, jetzt nicht im Fullspeed und mit Ablenkung, sondern kontrollierter Reiz, so wie man das auch mit anderen bandartigen Strukturen macht, wo es eine Verletzung gab. Deshalb da einfach auch Reize setzen und das kann man in der Phase dann richtig gut auch einbauen. Beim Return oder bei dieses Testprotokoll sozusagen nenne ich dann Return to Play. Was bedeutet das? Auch hier wieder, man schaut sich die Dinge an, die vielleicht im vorherigen Protokoll noch nicht dort waren, wo sie sein sollten. Was mir da wichtig ist, das war, muss ich vielleicht noch ergänzen, ist auch beim Return to Sport Protokoll, dass da diese Symmetrieindexwerte schon alle auf jeden Fall über 90% sein müssen. Beim Sport, wie gesagt, über 90 und bei dem Return to Play hätte ich dann schon gerne 95% oder mehr. Da geht es dann eben, wie gesagt, Kraftwerte werden auch noch einmal überprüft. um zu schauen, gab es da noch eine Steigerung? Gibt es bei der funktionellen Testung, dann kommen da wirklich diese ganzen Sachen mit Triple Hop Crossover, Rotationssprünge, also Rotation, wo ich in Rotation wegspringe und dann gleich noch einmal aus Rotation wegspringe. Dann diesen T-Test, ja, also da geht es einfach ganz viel funktionell, alles. Ich sage immer, alles anschauen, was in einem Praxisräumlichkeiten auch möglich ist. Natürlich muss man da immer schauen, was gibt die Infrastruktur auch her. Das heißt, wenn dieser Return-to-Play-Test nicht durchführbar ist in einer Praxis, weil das einfach nur ein kleiner Raum ist, dann muss ich da einfach schauen, okay, wie kann ich das anders machen? Kann ich da irgendwo rausgehen, auf einem Platz, wie auch immer? Würde sich da definitiv auch gut anbieten. Aber wie gesagt, der Test ist so ein Zwischentest, sage ich jetzt nach einmal, nach dem Return-to-Sport-Test, wenn ich sehe, okay, da sind noch irgendwo Dinge, an denen ich noch arbeiten kann, dann erarbeite ich mir das so in den nächsten 4 bis 6 Wochen, versuche da noch Schwerpunkte zu setzen, überprüfe das dann mit dem Testprotokoll dann noch einmal, um mir dann einfach ein gutes Gewissen haben, okay, wir haben all diese Punkte jetzt auch erfüllt, das fühlt sich gut an, damit wir dann eigentlich auch wirklich diesen Return-to-Competition-Plan umsetzen können, der dann eben sozusagen diese Phase 5 abdeckt, wo es dann eigentlich geht, ich sage jetzt mal ab dem 8., 9. Monat bis hin zum 12. Monat, je nachdem, wie lange da jeder braucht. Ja, da geht es einfach dann ganz viel darum, dass man, ja, Einstieg ins Mannschaftstraining, das heißt, man gibt da einfach den oder die Sportlerin dann ein, ja, man gibt sie eigentlich ab, muss man eigentlich so weit sagen, wenn man natürlich die Möglichkeit hat im Verein, wie gesagt, da sind wir wieder bei einem anderen Thema, aber natürlich aus der Praxis ist das so dieser Return-to-Play-Test, der letzte Test, den man vielleicht auch so in der Praxis durchführen kann, dass es auch einen Mehrwert hat. Oft sogar, wie gesagt, ich habe es gesagt, wenn das nicht möglich ist, muss man da vielleicht auch schon sagen, hey, okay, der Return-to-Sport-Test war der letzte mögliche Test, der durchzuführen war in der Praxis. Das heißt, den Rest müssen wir uns jetzt irgendwie anderswo anschauen. Und das ist definitiv ja, einfach so die Sache, wo man den oder die Sportlerin dann ein wenig auch abgibt. Abgibt meine ich damit, dass man einfach dann begleitend natürlich noch da ist. Man schaut sich alles an, aber wenn das Knie reizfrei ist, wenn die Testungen gut waren, Return to Sport, Return to Play, ja, dann weiß man ja, dass, dann hat man ja ein gutes Gefühl, man hat die Vergleichswerte und das ist ja das, an das wir uns festhalten können. Irgendwann müssen wir sagen, okay, du bist jetzt bereit für das Training in der Mannschaft. Ich versuche dann da immer so kommunizieren, dass wenn da etwaige Athletiktrainer da sind oder Co-Trainer, dass die mal mit dem oder der Sportlerin langsam den Einstieg machen. Das heißt, wenn da vielleicht eine volle 100%ige Matchbelastung ist im Training, dass man da den oder die Sportlerin vielleicht noch rausnimmt oder mit so einer Joker-Rolle, dass der oder die nicht angegriffen werden darf. Oder man ist nur Außenspieler, wie auch immer, ja. Also, oder spielt an Positionen der jeweiligen Sportler, die vielleicht dann noch nicht so involviert sind in so extrem Zweikämpfe sozusagen, was natürlich eh in der Regel meistens unmöglich ist. Aber wie gesagt, da geht es einfach darum, dass man ganz viel am Platz arbeitet, dass man den oder der Sportlerin einfach sagt, okay, schon Dinge in die Hand gibt, sei es jetzt vom Ausdauertraining mit Linienläufe, dass man das noch machen kann. In der Regel ist es meistens eh schon, dass das die Mannschaft dann macht und man macht dann einfach mit. Ja. Das heißt, es ist da dann aus physiotherapeutischer Sicht einfach, ja, da muss man dann irgendwann sagen, ist der Prozess dann auch abgeschlossen. Es ist natürlich weiterhin noch eine Begleitung, aber es ist ja immer so eine Zusammenarbeit und der Operateur macht am Anfang ganz viel, der wird dann immer weniger, dafür ist der Physio dann einfach dann ganz viel, ganz prominenter. Und jetzt in dieser Phase da, wenn wir da eben reden von dem 7., 8. Monat, schleift der Physiotherapeut dann natürlich immer mehr aus und es kommt immer mehr der Athletiktrainer oder der Trainer in der jeweiligen Sportart dazu und versucht dann den Sportler dann natürlich wieder weiter ranzuführen, weil wir einfach sagen müssen, irgendwann ist unser Job getan als Sportphysio, was das betrifft. Das heißt, da geht es dann viel, dass der Sportler oder die Sportlerin dann einfach noch das Gefühl dafür wieder bekommt, am Platz zu stehen, die Sicherheit zu hat, also die Sicherheit hat, und die können wir ihm geben, wenn diese Testungen auch gut vollzogen worden sind, weil, was ich vielleicht jetzt noch nicht erwähnt habe, sowohl bei dem Return to Sport als auch bei dem Return to Play Protokoll habe ich immer so psychologische Fragebögen auch dabei. Da gibt es ganz gut ausgearbeitete, findet man eh im Internet. Kann man jetzt, es gibt ein paar, die haben Fragen dabei, wo ich mir immer so denke, möchte ich jetzt auch nicht beantworten, weil das ist irgendwie so, komische Fragestellungen, da kommt dann natürlich irgendeine Punktezahl dann raus, aber es gibt ein paar, wie gesagt, mit denen kann man gut arbeiten und da kann man auch ein bisschen rausfiltern, okay, ist der Sportler oder die Sportlerin auch ready für den Einstieg in den Sport. Wenn natürlich die Chance besteht und man kann mit den oder der Sportlerin auf den Platz gehen, auf das Spielfeld gehen, dann ist das natürlich die Optimallösung, auch wenn man in der Praxis mit dem arbeitet, aber wenn man dann vielleicht eine Kooperation, ich habe eine Kooperation mit einem Fußballplatz zum Beispiel, da kann ich dann einfach auch immer hingehen, sei das jetzt Fußball oder Handball oder Basketball, was auch immer, die Möglichkeiten gibt es dort alle, dass ich dort einfach hingehe und dann dort einfach am Platz dann einfach arbeite und mir anschaue, okay, wie ist der oder die in den jeweiligen Bewegungen schon, wie fühlt sie sich, sind da noch irgendwie Ausweichdinger da, die man vielleicht dann gemeinsam wieder in der Praxis priorisieren kann sozusagen und einfach sagt, okay, an dem arbeiten wir noch, weil das habe ich jetzt gesehen, das hat am Feld nicht so funktioniert. Wie gesagt, im Vereinssetting ist das die Ideallösung, sollte auch in Zusammenarbeit mit Athletiktrainer und Sportphysio definitiv so sein, dass da vier Augen drauf schauen. Aber es ist auch möglich in der privaten Praxis, dass man dann sagt, okay, ich gehe mit dir am Platz, wir schauen uns da eine Einheit am Platz an, wo wir dann einfach unterschiedliche Dinge einbauen, sei es jetzt auch mit Dehnungsverkürzungszyklusübungen, Fokus auf reaktive Sprungkraft, eben Spielsituationen, Spielszenarien, all diese Dinge spielen da einfach dann, also sehr, sehr multifaktorielle Ansätze, aber natürlich der Fokus liegt da einfach immer mehr auf die Sportart. Wie gesagt, eine Reha ist einfach immer so ein Phasenverlauf, es überschneidet sich immer, es ist immer so ein fließender Übergang. Einmal ist die Kraft mehr da, einmal ist die Stabilität mehr da, einmal ist vielleicht das Arbeiten auf der Liege mehr da, und genauso ist es dann in der Zusammenarbeit mit Physios, Ärzten, Athletiktrainer, Mannschaftstrainer, Trainerin, je nachdem und so weiter. Und das ist gerade in diesen letzten Phasen einfach ein das A und O der Kreuzbandrehabilitation, wo der Schwerpunkt der Sportphysios dann vielleicht etwas weniger wird oder genauso intensiv bleibt, wenn eben die Möglichkeiten noch da sind, finde ich immer eine coole Sache, wenn man da einen Sportler oder eine Sportlerin auch in der privaten Praxis wirklich bis zum Einstieg am Platz betreut, mit ihm die ersten Einheiten am Platz auch macht, um da einfach wirklich sozusagen, okay, das Gesamtkonstrukt abrundet und nicht eben nur nach 7 Monaten sagt, so, wir sind jetzt fertig in der Praxis und jetzt bist quasi auf dich überlassen, beziehungsweise ist der Trainer jetzt für dich verantwortlich. Also da definitiv ja, die haben dann natürlich mehr zu tun oder mit dem arbeitet der oder die Sportlerin dann vielleicht mehr, aber trotzdem nicht sagen, jetzt ist aus, sondern wirklich dieses Ausschleifen lassen, immer noch da sein, immer sich noch sehen, vielleicht jetzt nicht mehr jede Woche, aber zumindest alle 2 Wochen, dass man trotzdem einfach immer noch schaut, okay, wie fühlt sich das Knie an in der Phase, wie ist der oder die Sportlerin drauf? Da geht es dann eher um dieses, wie gesagt, Begleiten, gar jetzt nicht mehr, wenn man sich das sieht, dass man dann noch einmal reintrainiert, Vollgas mit Maximalkraft oder was auch immer. Nein, ganz im Gegenteil, man kann Schwerpunkte setzen, was das Training betrifft, einfach sagen, hey, schau, probier die oder die Übung, weil du hast gesehen, am Platz hat das nicht so gut funktioniert, versuch da die Übung noch zu machen, oder man nimmt sich das Kniegelenk dann einfach nochmal her, schaut, ob man vielleicht noch irgendwelche muskuläre Dysbalancen, Triggerpunkte, was auch immer da vielleicht arbeiten kann, dass man da vielleicht oder vielleicht das Kreuzband in der Phase dann vielleicht auch wieder versucht, da besser die Versorgungswege frei zu machen und so weiter, dass da einfach alles gut präventiv dann auch gearbeitet wird in der Phase. Also wie gesagt, es ist ein auslaufender Reha aus sportphysiotherapeutischer Sicht und es übernimmt einfach in diesen besprochenen Phasen eben 4 und 5 dann einfach immer mehr das die Sportart sozusagen, das Training. Wenn aber möglich ist, dann habe ich auch immer noch so ein On-Field-Test-Protokoll, was ich eben nicht mehr in der Praxis durchführen kann, weil einfach da brauche ich dann den jeweiligen Untergrund, die jeweilige Sportart, das jeweilige Feld sozusagen. Das heißt, das sind Agility Runs, das sind Figure of Eight Runs, das ist der T-Test vielleicht noch einmal intensiver, ja. Also da kann man sich dann einfach sportartspezifisch auch was zurechtlegen. Macht sehr viel Spaß, ist immer ein Ausgleich, wenn man jetzt in der klassischen Praxis tätig ist, dass man da dann einfach auch wieder am Platz geht und da ein Testprotokoll macht, um dann eben auch wirklich so die letzte Phase komplett abzuschließen. Aus sportphysiotherapeutischer Sicht finde ich da einfach auch sehr, sehr ein sehr cooler Aspekt, wenn man das auch machen kann sozusagen. Ja, das war jetzt im Endeffekt so die ganze Serie zum Thema Kreuzbandriss. Also wir haben Phase 1, 2, 3, 4 und 5. Wie gesagt, teile ich in diese 5 Phasen ein. Vielleicht teilt es einer nur in 3 ein, vielleicht jemand in 4, vielleicht jemand in mehr. Wie gesagt, ist so meine Herangehensweise, in der ich mich gut fühle. Das ist so ein bisschen meine Komfortzone mit diesen 5 Phasen, wo ich sage, okay, da kann ich gut Schwerpunkte setzen. Da respektiere ich diesen Umbauprozess des Transplantes 9 und kann den oder die Sportlerin sehr gut ranführen an das Ganze. Die Phasen können natürlich auch mal kürzer sein, wenn das eben, wie beschrieben, ein Marathonläufer ist oder eine Läuferin, die vielleicht dann nicht so hohe Stop-and-Go-Ansprüche hat mit Gegnerkontakt und so weiter, wie es jetzt vielleicht ein Handballer, Basketballer, Eishockey, wie auch immer hat, sondern da kann es sein, dass diese Phasen und die zu erreichbaren Ziele vielleicht auch nicht so hoch gesteckt sind. Wie gesagt, da sind wir wieder bei der Transfersache, dass ein Marathon oder eine Marathonläuferin natürlich auch von Maximalkrafttraining profitiert, ist klar. Aber vielleicht kann man das als präventiven oder als Trainingsansatz dann wählen, aber muss jetzt vielleicht in der Reha nicht zwingend gemacht werden. Wenn die Zeit da ist, wenn der oder die gut auf dieses Training anspricht, sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, nochmal nicht festnageln drauf und sagen, ich muss das schaffen, weil sonst verliert man oft einmal den Absprung in die nächste Phase, wenn man sich da zu sehr versteift, dass man diese Dinge auf unbedingt erreichen muss. Wichtig ist, dass diese Testprotokolle am Ende der Phase in den vorgegebenen Bereichen auch absolviert werden. Das heißt, mit diesem Limb Symmetry Index, der uns da einfach sehr gut hilft, zwischen dem operierten und nicht operierten Bein zu unterscheiden, das ist da definitiv eine wichtige Sache. Also wie gesagt, Kreuzbandreha, definitiv eine Sache, die man gut strukturiert planen kann, wo es am Anfang vielleicht weniger fancy Stuff braucht, sondern start slow, do and fast. Ihr wisst das noch von der ersten Phase. Und dann kann man sich immer mehr austoben mit Übungen und so weiter und so fort, wenn man immer diese Ligamentisierung im Kopf auch hat. Weil auch noch eine Frage aus der Community kam zu Prävention von Kreuzbandverletzungen. Spannendes Thema. Ich persönlich denke mir, dass die Prävention von Kreuzbandverletzungen äußerst schwierig ist, weil man sieht ja auch, die meisten Präventionsprogramme, die decken lediglich Kraft, Beweglichkeit und Stabilität ab. Das sind jetzt aber nur Teile vom großen Ganzen, während ja jetzt mal entscheidende Faktoren wie Psyche, Übertraining, soziale Umstände, vielleicht eine mangelhafte Ernährung, ungesunder Lebensstil, ein 40-Stunden-Job und viele weitere persönliche Risikofaktoren einfach oft unberücksichtigt bleiben. Oder dann auch noch die ganzen externen Faktoren wie Spielfeld, Gegner, Wetter, Spielverlauf, Material. Da gibt es ja ganz witzige Geschichten von Fußballschuhen, die unterschiedliche Stollen haben, die sozusagen einen Kreuzbandriss begünstigen können, sagen wir es mal so. Das heißt, der Glaube, Kreuzbandverletzungen jetzt vollständig verhindern zu können, sind meiner Meinung nach ist unrealistisch. Man kann lediglich bestimmte Risiken minimieren. die Sportarten, in denen jetzt Kreuzbandverletzungen, wo Kreuzbandverletzungen vermehrt aufkommen, sind einfach multifaktoriell. Und es ist unmöglich, all diese Faktoren auszuschalten. Also, wenn dir jetzt jemand verkauft, Programme, die als super effektive Kreuzbandprävention verkauft werden, dann ist das wirklich nur entweder Teilmaßnahme oder ja, einfach Geldmacherei, weil das hundertprozentige gibt es nicht. Natürlich für einen Amateursportler, Sportlerin, die nichts in die Richtung unternimmt, ist das natürlich schon einmal ganz wichtig, um Risiken zu minimieren, wenn sie Kraft, Beweglichkeit und Stabilität in das Programm integriert. Definitiv, aber es, wie gesagt, es ist so, der Sport wird immer schneller oder das Material wird immer schneller. Das heißt, da kannst du machen, was du willst. Man braucht sich die Skifahrer ja nur anschauen. Ich meine, das sind alles Knechte, die sind alle gut trainiert auf allen Ebenen. Die bereiten sich da ab dem Sommer auf die Saison vor, die trainieren da 4 Monate in der Vorbereitung, wie auch immer. Und die sind bestens versorgt mit Supplements und was auch immer. Da gibt es Psychologen, da gibt es Ernährungsberater, da gibt es Recovery noch und nöcher. Und selbst da passiert es in einem Rennen, dass da oft 4, 5 Kreuzbandrisse sind, weil einfach die Gegebenheiten, das Material oder was auch immer ist einfach, ja, da kannst du Prävention machen, was du willst, das wird nicht funktionieren. Und genau hier kommt meiner Meinung nach so der entscheidende Job des Sportphysios aber auch ins Spiel. Denn gerade im Vereinssetting oder wenn man auch in der Sportler- und Sportlerinnenbetreuung in der Praxis ist, kannst du an vielen dieser Faktoren, nicht an allen, kann man aber arbeiten, um sozusagen so Frühwarnsysteme zu entwickeln, um potenzielle Risiken einfach frühzeitig zu erkennen. Man kennt ja seine Sportler oder Sportlerinnen und da spürt man oft, wenn etwas nicht stimmt und du bist halt als Physio gleichzeitig auch Psychotherapeut. Das heißt, hier wirklich wieder mein Plädoyer, nutzt die Zeit auf der Liege nicht nur für, ich sage jetzt mal Smalltalk über die neuesten Schuhe oder den letzten Zalando-Einkauf, was auch immer, interessiert euch auch für den Menschen hinter der Person. Was meine ich damit? Persona bedeutet im Lateinischen die Maske. Das heißt, versucht es auch hinter diese Maske zu schauen, weil dann kann man ganz viel auch erkennen, wie es da jemandem geht. Und wie gesagt, legt außerdem eure Hände an, fühlt es, wie sich die Muskulatur anfühlt, fühlt es, wie sich die Gelenke anfühlt, gibt es da irgendwelche Einschränkungen aufgrund von Tonus, aufgrund von, dass das Gelenk nicht so rund läuft, wie man das gerne hätte. Das heißt, diese Wahrnehmung verrät uns so viel über den Zustand eines Sportlers oder einer Sportlerin und das ist unser Handwerk auch. Wir müssen hingreifen, wenn wir mit Sportlern und Sportlerinnen arbeiten, wenn wir in der Betreuung sind, im Vereinssetting, greift die Leute an, schaut wirklich, wie sich das anfühlt, das Gewebe, um da auf der Ebene vielleicht auch zu schauen. Es braucht nicht immer nur Squats und Training und dies und das und heftige Muskeln und wie auch immer, um ein Kreuzband präventiv zu arbeiten oder in der Kreuzbandprävention zu arbeiten. Es braucht doch das auf der Liege, um zu erkennen, wo sind etwaige Disbalancen, gibt es vielleicht irgendeine Mangelversorgung des Kreuzbands, kann ich da einfach Entrapments öffnen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, Prävention ist nicht nur Training, ist nicht nur Stabi, ist nicht nur Beweglichkeit, da geht es auch ganz viel und da können wir Sportphysios ganz viel tun an der Liege, dass wir spüren und das sollten wir uns nie nehmen lassen, das Hingreifen, wenn wir mit Sportler und Sportlerinnen auch zu tun haben. Das ist so meine Meinung zur Prävention. Ja, das war die letzte Folge 2024. Das war die letzte Folge von der Kreuzbandriss-Serie. Die längste Serie bis jetzt in diesem Sportphysiotalk-Podcast, aber einfach, weil es ein für mich sehr, sehr spannendes Thema ist, was mich sehr interessiert. Und genau, kann da noch einmal nur meine einleitenden Worte wiederholen. Danke, danke für eure Treue, dass ihr mir immer zuhört, dass ihr den Podcast am Leben hält sozusagen und ihn weiter wachsen lässt. Ich freue mich schon auf das kommende Jahr. Ich habe da auch wieder ein paar Gäste und Themen da schon vorbereitet und ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch ein wunderschönes 2025 zu wünschen und wir hören uns in der nächsten Folge, wir hören uns im nächsten Jahr. Macht es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.